Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute begrüße ich natürlich wieder an meiner Seite meinen verehrten Podcast-Kollegen, den Fabian Ratzak.
Genau, da ist er.
Versteckt. Geil, grüß dich, Fabian. Grüß dich. Und wir haben heute zu Gast einen Erfinder, Entwickler, der was ganz, ganz Tolles für die Gitarrenwelt erfunden hat. Da, was das genau ist, dazu werden wir noch kommen. Und zwar haben wir heute den, ich weiß gar nicht den richtigen Namen, ich kenne dich jetzt nur unter Huvi.
genau, so ist es.
Wie ist denn nochmal der komplette Name?
Ja, also der richtige Name ist Hubert Hochleitner.
Hubert Hochleitner, genau.
Mir war von Anfang an bewusst, dass kein englisch sprechender Mensch Hubert Hochleitner irgendwie aussprechen können wird. Deswegen habe ich meinen Spitznamen angenommen. Also ich, seit meiner Geburt heiße ich Hubi und das ist jetzt auch der Firmen- und Markennamen.
Sehr schön. Grüße dich, Huvi. Schön, dich hier zu haben.
Servus. Grüß euch. Hallo.
Genau. Huvi hat etwas erfunden, das nennt sich den D-Flex. Was der D-Flex genau ist, dazu werden wir später noch kommen, was das wunderbares, für ein kleines wunderbares Teilchen ist. Aber erstmal, Huvi, kommen wir nochmal kurz zu dir. Vielleicht kannst du in kurzen Sätzen erwähnen, wer du so bist, was du so machst, woher du kommst. Bist du mehr der Musiker oder genau, einfach ein bisschen kurz deine Geschichte, wie du dann zum D-Flex auch kamst. Genau.
Okay, also warum bin ich? Ja, nein, also zur Person wäre zu sagen, die Ausbildung, die ich gemacht habe, ist Elektrotechniker. Also ich bin Ingenieur, habe Elektrotechnik gemacht und war 20 Jahre lang in einem Industriebetrieb und war da so der Spezialist für Optimierungen von Maschinen und internen Abläufen. Also das war jetzt nicht nur rein maschinentechnisch bezogen, elektronisch, mechanisch und so weiter, sondern auch Abläufen im Betrieb. Und vielleicht die Geschichte hin in Richtung D-Flex war eben, dass dieser Betrieb, also ich war da 20 Jahre tätig, war da Abteilungsleiter und habe da eben meine Abteilung geleitet und war da so im führenden Gremium mit drinnen. Und wir haben dann 2005 eine feindliche Übernahme gehabt, wo unser Großkonzern aufgekauft hat. Und damit sind dann alle Fabrikationsbetriebe geschlossen worden, inklusive unserer. Meine Abteilung ist eben aufgelöst worden und ich habe da zu dieser Zeit habe ich schon so eine Art Idee in Richtung D-Flex gehabt. Hm. Und wir haben da die Möglichkeit gehabt, dass wir nachdem wir aus der Firma ausgetreten sind, waren wir in einer sogenannten Arbeitsstiftung. Ich weiß nicht, ist das euch ein Begriff?
Arbeitsstiftung?
Ja, was es so ist, weil sonst erkläre ich es ganz kurz, weil wie gesagt, das ist nicht alltäglich, dass sowas passiert. Aber eine Arbeitsstiftung ist im Prinzip eine Einrichtung dann vom Betrieb, der es den Mitarbeitern ermöglicht, sich eine gewisse Zeit unter vollem Lohnbezug weiterzubilden, sich nach einem neuen Job zu schauen und so weiter. Und da wirst du dann auch von Leuten betreut, die, also da sind zum Teil Psychologen dabei, aber wie gesagt, diese Situation ist ja nicht gerade einfach. Oder eben Leute, die so Jobhunter sind, beziehungsweise da Kontakte haben und so weiter. Also im Prinzip geht es darum, Zukunftsperspektive zu finden und was Neues zu finden. Und ich habe in dieser Zeit Leute kennengelernt, das ist in Tirol eine Einrichtung und hat geheißen CAST, also C-A-S-T, Center for Academic Spin-Offs. Und die haben die Aufgabe, dass sie Leute, die so Ideen haben, dass sie sich dass man da hingehen kann mit der Idee und die schauen sich das an. Ist das ein Produkt, was man zum Beispiel vermarkten kann? Kann man ein Patent draus machen? Kann man zum Beispiel ein Patent auslizenzieren? Kann man das verkaufen? Oder kann man sogar immer eine Firma gründen und so weiter? Und wie ich dann das vorgestellt habe, haben die gesagt, ja, sie brauchen natürlich eine gewisse Zeit, um da mal Untersuchungen zu machen und schauen, ob das Produkt dann eben auch funktionieren kann, beziehungsweise ob es einen Markt dafür gibt. Und sie haben mich dann nach 14 Tagen eben angerufen und haben mir dann gesagt, ja, also das ist, wäre interessant, es gibt kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Und sie haben mich dann eben eingeladen, ob ich gecoacht werden darf von ihnen. Und ich habe dann sozusagen einen, wie soll man sagen, Test machen müssen. Also das ist so ein kleiner Businessplan, den man da eben machen muss und dann dem Entscheidungsgremium dann eben sagen muss, was man für Idee hat. Und das habe ich dann eben gemacht und da ist dann eben herausgekommen, also sie finden das gut, sie möchten mich unterstützen und damit war dann eigentlich der Grundstein gelegt, damit man das professionell entwickeln kann. Weil ich muss dazu sagen, dass das, was wir heute als D-Flex kennen, wenn ich das mit diesem ursprünglichen Funktionsmodell vergleiche, das überhaupt nicht nach D-Flex ausschaut und quasi potthässlich war und ich eben zu diesen Leuten gesagt habe, also ich habe eine Idee, ich weiß in etwa, wie das technisch funktionieren kann, aber was ich nicht weiß, ist, wie man das irgendwie in ein serienreifes Produkt entwickelt.
Ganz kurze Zwischenfrage für die Zuschauer, weil die fragen sich jetzt die ganze Zeit, was ist das, worüber die da reden? Kannst du ganz kurz erläutern noch, was das D-Flex genau ist, damit die Leute so ein bisschen Vorstellung haben?
Ja, okay. Also D-Flex ist im Prinzip ein Teil aus Kunststoff, der vor den Verstärker hingestellt wird. Und ihr kennt das ja alle, dieses Problem, wenn du vor einem Gitarrenverstärker stehst und der brüllt dich so schön an, dass das extrem schrill ist, wenn du ein bisschen zur Seite gehst, dann ist dumpf. Wenn du neben dem Verstärker hinstehst, hörst du eigentlich überhaupt nicht mehr, was du spielst. Und dieser Schalldiffuser, wo es dann der technische Ausdruck dazu ist, teilt jetzt diesen Beam auf und zerteilt ihn ganz fein im Raum. So kann man sich das zumindest bildlich vorstellen. Vielleicht, um das in ein Bild zu gießen, wenn du vorstellst, dass du auf einen Keil mit einem Wasserschlauch, mit einem scharfen Stahl drauf spritzt, dann gibt's feine Tropfen im ganzen Raum. So ähnlich kann man sich D-Flex einfacher mal vorstellen.
Also überall gleichbleibender Sound auch. Das ist ja auch
entscheidend. Genau, ja. Das war das Ziel, ja.
Sehr cool.
Das ist da schon mal sehr cool. Das heißt, du kommst auch mehr aus dem, genau, das hast du erzählt, aus dem Ingenieurswesen, auch vielleicht natürlich aus dem, ich sag mal, BWLerwesen. Du bist jetzt nicht, ich sag mal, der klassische Gast, den wir hier haben, der Gitarrist ist, der, ich sag mal, also du spielst wahrscheinlich auch Gitarre, oder?
Ja, also die Idee ist natürlich aus der, weil ich Gitarrist bin, Hobby-Gitarrist entstanden. Und eigentlich kann man sagen, dass diese Entwicklung deswegen eigentlich stattgefunden hat, weil ich selber frustriert war. Weil ich kenne euch und auf was für ein Niveau und Level ihr spielt, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Also da wäre ich in mein Leben nie hinkommen. Und ich habe halt das Problem gehabt, dass wenn ich einen Auftritt gespielt habe und ich habe mich nicht gut gehört, dann ist das für mich ein Stress geworden. Also so Profis ist eigentlich egal, was er hört, der kommt schon irgendwie drüber, also der kann sich drüber retten, aber mehr oder weniger, ich bin da im Nirvana gestanden und das war dann immer aus. Ne? Und deswegen habe ich da über die Jahre, also man muss sich vorstellen, also D-Flex ist nicht in 10 Minuten entstanden oder in einer Woche, sondern das Ganze hat eine Vorgeschichte von ungefähr 30 Jahren, wo ich selber angefangen habe zu spielen und dass diese Problematiken einmal miterlebt habe, wie das ist mit Beam und so weiter. Und dann habe ich eben Schritt um Schritt alles Mögliche versucht, um sozusagen das Problem einmal für mich zu lösen. Das war so der Anfang von dieser Entwicklung.
Cool. Ja, du hast gerade gesagt, dass für uns Profi-Gitarristen das nicht so das Problem ist, wobei wir auch sagen müssen, wir lieben natürlich auch einen guten Sound. Einen guten Sound auf der Bühne gibt es natürlich auch sehr viel. Und soweit ich das auch richtig in Erinnerung habe, tun ja auch viele Profi-Gitarristen dein D-Flex ja durchaus benutzen. Also ich kenne den D-Flex zum Beispiel von Nico Schliemann, der meine ich, hat den mal benutzt. Der Gitarrist von Glasspain-Spiel, Markus Dehmen und so. Wie ging das denn dann weiter, als ich sag mal, die Entwicklung, wie der letzte Punkt, wo wir gerade waren, du hast das Business, sage ich mal, eröffnet und gestartet. Wie hast du das dann angefangen, mehr unter die Leute zu bekommen? Bist du explizit zu den Musikern hingegangen oder wie hat sich das im Groben entwickelt?
Naja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen ausholen, ja, weil es ist ja für jemanden, der nicht selber Entwickler ist oder sowas, eigentlich nicht ersichtlich, was da alles dahinter steckt und wie so ein ganzer Ablauf funktioniert. Also ich kann es kurz einmal so durchexerzieren, dass am Anfang ist einfach diese Idee und es war da dieses Funktionsmodell. Und dann habe ich eben in diesem Team war meine Vorgabe von diesem Coaching-Team, dass ich mir einen professionellen Industriedesigner zur Seite hole, weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Produktdesign macht oder wie man ein serienreifes Produkt macht. Und das Zweite war, dass ich noch einen Tontechniker mir zur Seite stellen habe müssen, damit ich eben sozusagen da auch einen Sparringpartner habe.
Das ist ja schwer auch dann, man ne? eben wenn man sich selber immer auf die eigenen Ohren verlassen.
Genau, ja, also wenn du nur eben auf die eigenen Ohren verlässt und du bist ja dann auch irgendwie einmal so selbstverliebt, dass du sagst, ja, mein, das klingt so toll und möglicherweise sagt der andere, ja, eigentlich gar so toll klingt das noch nicht. Und auf alle Fälle haben wir dann in diesem Team zu arbeiten begonnen. Also wir haben das wirklich noch einen Plan durchexerziert. Also da steckt sehr viel Planung auch dahinter. Und ich habe dann zu Beginn versucht, dieses Funktionsmodell eben zu optimieren. Also das, was ich da vor mir stehen gehabt hat, das hat irgendwie den Schall einmal verteilt. Mhm. Das war einmal schon nicht schlecht, dass ich hätte gesagt, das war von der Funktion, was man von heute, von D-Flex kennt, vielleicht 50%.
Okay.
So in etwa. Kann man sich das vorstellen. Und dann bin ich hergegangen und habe schlicht und einfach durch Probieren einmal versucht, einmal schauen, wenn ich das und das mache, mal schauen, wie das Ergebnis ist. Einfach Trial and Error. Mhm. Und du kommst dann, irgendwann kommst du dann einfach einmal auf einen Punkt, wo du ein gewisses Niveau erreichst und wo du denkst, ja, also so funktioniert's. Und dann kommt aber wirklich die Physik zum Tragen. Und das Wissen, was ich selber nicht habe, das erhole ich mir halt.
Und hast du jemanden, der da unter Arme gegriffen hat, dann in dem Fall?
Ja, also wir haben dann eben in dieses Team ist dann auch noch ein Physiker mit drinnen gewesen, der dann auch so ein bisschen grundlagenmäßig das Ganze noch aufgearbeitet hat. Und das war dann auch dieser Schritt, wo ich dann über diesen Zwischenstand einmal drüber gekommen bin. Weil das, was ich haben wollte, das war einfach noch nicht da. Und wie das dann zum Beispiel rein praktisch abgelaufen ist, war, ich habe einfach dann Prototypen gebaut aus unterschiedlichsten Materialien. Also man kann sich vorstellen, Prototypen baut man immer mal als Karton, mal ganz primitiv, nur um irgendwelche Formen auszutesten. Dann haben wir versucht mit Holz, dann mit Metall, und noch andere Materialien, auch Kunststoff, also Plexiglas zum Beispiel. Und ich habe dann diese Prototypen, habe ich dann mitgenommen in das Tonstudio von diesem Toningenieur, der Gott sei Dank eben auch noch Gitarrist war. Und der ist bekannt bei uns so als jemand, der das Gras wachsen hört. Also der hört Sachen, die ich zum Beispiel eben nicht höre. Und der Ansatz war, dass wir im Aufnahmeraum Lautsprecher aufgestellt gehabt haben, dann den D-Flex, also die unterschiedlichen Prototypen halt. Und dann hat er diesen Raum mikrofoniert. Da sind, keine Ahnung, 7, 8 Mikrofone sowas im Raum gestanden. Und dann haben wir so einen Loop aufgenommen und haben das dann reingespielt, haben es aufgenommen, dann haben wir den Prototypen B genommen, das gleiche wieder, C und so weiter. Und du kriegst dann eben zig Spuren und kannst dann so richtig schöne AB-Tests machen. Und dann ist aber die Erkenntnis gekommen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, der Prototyp A klingt gut, Prototyp B und C klingt weniger gut oder hat diese und diese Nachteile. Und dann sind wir in den Aufnahmeraum gegangen und haben vor Ort mit der Gitarre gespielt und haben gesagt, also Prototyp A hingestellt, das war zuerst der Beste. Und dann sind wir drauf gekommen, dass eigentlich der Beste gar nicht der A war, sondern der C, also der, was in der Abhörer überhaupt nicht gescheit geklungen okay. hat. Und irgendwann kommst du dann drauf, dass es einfach schlicht und einfach nicht möglich ist, mit Mikrofonen diesen Klang oder dieses Spielerlebnis, was du jetzt hast, wenn du mit einer D-Flex spielst, dass du das irgendwie reproduzieren kannst im Studio. Das geht schlicht und einfach
nicht. Das hat der Raumsound.
Und damit haben, ja. Und damit haben wir dann eigentlich diese Taktik komplett aufgegeben und wir haben dann nur mehr die Prototypen so getestet, so ähnlich wie quasi du das selber auch magst. Also du stellst die D-Flex hin, spielst, gehst herum, schaust, was passiert und bleibst vielleicht an dem Fleck stehen. Dann nimmt er den Prototypen A raus, steckt ihn B rein und du bleibst stehen, schaust, ob da ein Unterschied ist, ob es besser, schlecht ist und so weiter. So kann man sich das vorstellen.
Ne? Okay. Ja, bestimmt nicht einfach, das zu designen. Auch wie bist du denn zu dem Design gekommen, im Endeffekt dann?
Ja, kurze Frage, sorry, ich einkaufe. Ja. Fabian, hast du da einen D-Flex hinten stehen?
Ja, tatsächlich.
Du hast so einen? Ja, okay. Ah, damit ich das Design auch nochmal sehe. Ja, das ist schon ein sehr, das rate ich jedem mal zu googeln, ist schon ein sehr interessantes Design. Ja. Genau, so, das wollte ich nur kurz eigentlich, weil ich mich das die ganze Zeit schon gefragt habe. Ist das ein D-Flex hinten, Fabian? Ah,
hast schön. Du ja. Und das Coole ist ja auch, wenn ich das ganz kurz sagen darf, wenn er so schräg steht, normalerweise würdest du dich ja nicht so gut hören, jetzt, ne, wenn die Box da so schräg steht.
Ja.
Aber dadurch hast du halt wirklich den perfekten Sound und hörst alles gleich gut. Das heißt, der Schüler hört mich super und ich höre mich dann auch.
Ach, cool. Perfekt.
Also das macht schon was her. Ne? Gerade im Raum ist das schon eine super coole Sache auch.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Okay, genau, zum Design. Entschuldige.
Ja, also das Design... Das ursprüngliche Modell war mal bothässlich und hat auch noch nicht so funktioniert. Ich bin dann irgendwann einmal draufgekommen, dass wenn ich zu diesem Beamblock, also das war eigentlich der Ausgangspunkt, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, dass der Ausgangspunkt von dem Ganzen eigentlich schlicht und einfach ein Beamblocker war. Und zwar, mir hat extrem genervt, wenn mich der Lautsprecher angestrahlt hat, dass ich diesen schrillen Sound gehabt habe. Und das wollte ich einfach nicht, weil ich bin so ein bisschen in der Hi-Fi-Szene gewesen, also in meiner Jugend, und habe da in dem Sound von Hi-Fi-Boxen gekannt, aber das, was aus einem Gitarrenlautsprecher on-axis rauskommt, mal, das tut richtig weh in den Ohren. Und ich habe dann eben, kennt ihr vielleicht den Beamblocker?
Nee, Beamblocker?
Also als Produkt, um's zu schildern, also wie gesagt, braucht man nur googeln, Beamblocker, ist von, glaube ich, Ted Weber hat er geheißen, ist ein Amerikaner. Und der ist einfach hergegangen und hat die Dustcap von einem Lautsprecher genommen. Das ist so eine Art Kalotten, hat das Ganze auf einem Blechstreifen draufgegeben und das wird vor den Lautsprecher geschnallt. Und damit, wenn du jetzt auf den Lautsprecher drauf schaust, hast du quasi so eine runde Kalotte vor dem Speaker und der verhindert natürlich, dass diese hohen Frequenzen abgestrahlt werden. Nur eben ist das Problem von dieser Art Beamblocker, dass durch die Reflexionen, also Schall, immer so sagen, der Lautsprecher strahlt den Schall und dieser Reflexionskörper wirft ihn wieder zurück an den Lautsprecher. Und das passiert natürlich ein paar Mal und dadurch passieren Interferenzen, Phasenauslöschungen und Kampffilter-Effekte. Und das kannst du nicht verhindern. Das ist pure Physik. Und ich habe über Jahre versucht, diesen Beamblocker zu verbessern. Also ich habe zum Beispiel dann diese runde Kalotte so weit hingehend funktioniert, dass ich ein Ding da hätte, wo es wesentlich besser funktioniert als dieser Beamblocker, aber immer noch nicht den Schall so gleichmäßig verteilt und auch nicht komplett verzerrungsfrei irgendwie den Sound wiedergeben kann. Und deswegen habe ich eben geschaut, ob ich irgendwie einen Beamblocker für mich bauen kann, der eben ohne Phasenauslöschungen funktioniert.
Jetzt ganz kurz dazwischen, dass wahrscheinlich viele jetzt denken, okay, cool, ich mache mir so ein Teil davor, verändert das meinen Sound? Das wäre jetzt vielleicht interessant für den einen oder anderen.
Das ist genau das Problem von allen Produkten gewesen, die bis jetzt am Markt waren. Mhm. Und eben D-Flex ist jetzt scheinbar, oder nicht scheinbar, sondern das ist das Erste, was eben diesen Sound nicht verändert. Weil das hat dann zu guter Letzt sogar der Professor Peter Weihe bestätigt, dass eben das das erste Gerät ist, was er getestet hat, was diesen Fehler nicht macht. Mhm. Und eben vom Design her bin ich dann eben drauf gekommen, dass wenn ich zu diesem Beamblocker noch einmal Flächen dazu addiere und wenn die den richtigen Anstellwinkel haben, wenn die die richtige Größe haben und so weiter, dass irgendwann aus dieser diffusen Zerstreuung, die man jetzt nicht genau beschreiben kann, wird irgendwann eine kugelförmige Abstrahlung. Mhm. Und das war eigentlich mein Ziel. Vielleicht kann man sich das vorstellen. Das ist, was wahrscheinlich jeder Gitarrist kennt. Und zwar den Sweet Spot von einem Amp. Und zwar werdet ihr das vielleicht schon mal gemerkt haben, wenn du Gitarre spielst und du bewegst dich jetzt rund um den Verstärker, verändert sich einmal der Sound prinzipiell. Ja. Und wenn du jetzt in etwa 3 Schritte vom Verstärker gerade weggehst und dann meistens noch einen zur Seite, das nennt sich Sweet Spot, da klingt einfach der Verstärker am besten. Warum das so ist, haben wir bis jetzt eigentlich noch keiner einem genau erklären können, aber man sieht es immer wieder, dass Profi-Gitarristen, die eben auf größeren Bühnen spielen, dass die nicht sehr nahe am Amp stehen oder ganz weit weg, sondern die stehen meistens immer auf einem bestimmten Punkt. Das ist genau dieser Punkt, wo die Gitarre immer am besten klingt. Und jetzt war eben meine Vorstellung, dass ich sozusagen diesen Sweet Spot überall mache. Also das soll funktionieren, wenn ich seitlich neben dem Verstärker stehe. Das soll genau, wenn ich auf Schallachse stehe, soll das Ding immer noch gleich klingen. Also ich wollte so eine kugelförmige Abstrahlung haben. Mhm. Das war das Ziel.
Okay, cool. Sehr gut. Wie lange hast du da jetzt genau anhand von Jahren, was sagst du, wie viele Jahre bist du jetzt aktiv mit dabei? Also seit wann gibt es den D-Flex, sagen wir mal so?
Ja, also die Vorgeschichte, bis es einmal zu einem D-Flex-Prototyp oder Funktionsmodell gekommen ist, das hat eben 30 Jahre gedauert, bis mein Frust so groß war, dass ich dann zu meiner Band gesagt habe, also wenn ich jetzt nicht das Problem endgültig für mich löse, dann höre ich auf zum Musik spielen in der Band. Ach, okay, das war, krass. Ja, das war der Grund, warum ich dann, warum ich das gemacht habe. Und ich habe dann eben alles, was ich so in diesen 30 Jahren irgendwie einmal gebaut habe oder so, das habe ich in meinen Keller mal zusammengelegt. Das war ein ganz schöner Haufen. Mhm. Und habe dann diese Teile rausgezogen und habe einmal geschaut, ob irgendwas da irgendwie das Problem löst. Und da der klassische Beamblocker, das hat halt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe dann eben einmal eine Zeit lang für den Auftritt, da habe ich mir so ein Gestell gebaut, wo ich die Mikrofone in einer fixen Position vor den Lautsprecher gestellt habe. Ihr könnt euch das vorstellen als Holzkiste, die hinten und vorn offen war und wo dann eben Mikrofone so verschraubt waren, dass sie immer in der gleichen Position gestanden sind. Also ich habe einfach die Kisten genommen, habe sie vor dem Verstärker hingestellt und die Mikrofone waren in Position. Habe ich so gespielt und habe nicht aufgepasst und bin an dieser Konstruktion eben angestoßen und habe dann gemerkt, ich höre mich auf einmal besser. Und ich habe dann so zugeschaut, ne, und denke mir, also ich höre mich jetzt besser und ich habe das jetzt aber gar nicht irgendwie bewertet oder irgendwie toll gefunden oder was auch immer. Das war einfach so ein Flash, der halt da war. Und habe ich dann eben auch vergessen und dann eben bei dieser Aktion, wo ich dann alles wieder mal herausgeholt habe und versucht habe, diesen Effekt zu erreichen, ist auch dieses Teil wieder zum Vorschein gekommen. Ich habe das wieder hingestellt und habe gesehen, also das macht schon mal was wesentlich besser funktioniert als alles andere. Okay. Das war der Ausgangspunkt. Okay. Dann ist es in Richtung Designentwicklung gegangen. Mhm.
Und seit wann? Warst du in der Designentwicklung aktiv mit dran beteiligt oder hast du da dann auch nochmal externe Hilfe von Leuten, die sich so ein bisschen das Design genauer angeguckt hatten?
Du kannst da vielleicht, also du hast jetzt da am Bildschirm den D-Flex gesehen und ich habe immer so für mich das Bild gehabt, ich wollte diesen Schalldiffuser irgendwie so mit einem Mikrofonständer vor den Lautsprecher hinstellen. Oder ich kenne zum Beispiel das Gerät, glaube ich, das heißt Mikroclamp oder so irgendwie. Eine Mikrofonhalterung, die man auf den Gitarrenverstärker draufklemmt. Ach so,
ja, klar. Ich habe jetzt das andere Bild im Kopf, wo man das Top-Teil sieht und jemand macht ein Mikrofon vor das Top-Teil.
Ja. Ja, das ist auch immer gut. Ja, das ist der Sweet Spot, ja. Genau. Das ist der beste Amp-Sound für die analogen Spieler.
Ja, und sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollten wir hin?
Du wolltest das von diesem
mit der Klemme. Also wegen der Aufhängung, ja. Und da haben wir vorgestellt, dass ich irgendwie diesen Schalldiffuser mit so Klemmsystemen irgendwie auf dem Verstärker befestigt. Und dieser Industriedesigner, der macht sich ja Gedanken, wie man so ein serienreifes Produktdesign hinbringt. Und der ist dann mit meinem, wie soll man sagen, Forderungskatalog hat er sich zurückgezogen. Und hat dann Vorschläge ausgearbeitet. Und der war dann bei mir, hat dann seine Mappe mitgehabt und hat dann so durchgeblättert. Und da waren auch diese Greifarme zum Beispiel dabei als Variante. Und dann kommt auf einmal ein Ding, das eine Grundplatte hat und dann dieser Reflexionskörper so schräg wegsteht. Also ausgeschaut hat das wie D-Flex. Und dann erklärt er mir, wie wäre das, wenn man da eine Grundplatte macht, die man einfach unter den Verstärker reinschieben. Dann habe ich zu ihm gesagt, dass er braucht jetzt gar nicht mehr weiter blättern, das ist das Ding schlechthin. Also das ist genau das Ding, was Gitarristen brauchen. Weil ich habe mir als Vorgabe gesagt, er muss sich vorstellen, Gitarristen sind ganz einfach denkende Menschen. Die wollen die Gitarre in die Hand nehmen, stecken das Kabel an und wollen spielen. Also sich da jetzt herumzuspielen, da irgendwas auch einzujustieren und so weiter, das will eigentlich kein Mensch. Nee. Das soll von selber quasi gehen und wir haben dann diese Idee weiterentwickelt und weiterverfolgt. Wir haben es dann dahingehend gebracht, dass es jetzt nur mehr noch diese Grundplatte ist. Du nimmst das Ding, schiebst es unter einen Verstärker rein und das war's dann. Ne?
Gibt's Zusätze für, wenn der zum Beispiel einen Verstärker, wenn ich mich an meinen alten, ich hatte mal früher einen Fender Twin gehabt, der hatte Rollen unten dran gehabt, weil der nämlich unglaublich schwer war. Gäb's dafür, weil mit Rollen würde es wahrscheinlich dann nicht mehr funktionieren, weil der Amp ja nicht mehr auf dieser Grundplatte drauflegen kann. Gibt's dafür einen Zusatz oder eine Möglichkeit, wie man das machen kann, wenn ein Amp Rollen hat?
Ja. Da sind die Leute sehr erfinderisch gewesen, die Anwender. Wir haben festgestellt, und deswegen habe ich eigentlich jetzt da keine Art Höhenverstellung oder so irgendwas gemacht, weil man schon bei den Tests gesehen hat, dass wenn ein Lautsprecher wirklich am Boden steht, klingt er am besten. Also selbst Rollen, also die klassische Marshall-Box auf Rollen und so weiter, wenn du da die Räder runterziehst und du stellst die Box auf den Boden, dann klingt das Teil besser als wir mit Rädern.
Ja.
Und deswegen haben wir eigentlich dann davon abgesehen, wir haben eine Lösung gehabt, wie wir das machen können, haben wir dann aber im Serienprodukt dann nicht umgesetzt. Und die Lösung, wie man das für sich selber machen kann, ist eben, dass man zum Beispiel einen Holzklotz nimmt, der diesen Höhenunterschied vom Boden bis zur Unterseite von der Box überwindet. Dann brauchst du eben noch diesen Schlitz, wo die D-Flex reinkam. Da reichen 6 mm aus. Du nimmst den Holzblock, legst nur unten rein, schiebst die D-Flex rein und das war's.
Cool. Gut, und dann ist der D-Flex, soweit sage ich mal, jetzt in der Phase fertig. Wie ist es dann für dich weitergegangen, auch ich sag mal, wie hast du den D-Flex dann an den Mann gebracht und auch nochmal auf die Frage vorhin zu kommen, bist du dann erstmal direkt zum Endkunden gegangen oder hast du erstmal die Leute gesucht, die schon einen Namen haben, dich mit denen auseinandergesetzt und irgendwie das D-Flex denen zu zeigen, zu präsentieren? Wie ging dann weiter die Geschichte von der Verbreitung des D-Flexes?
Also wie die Entwicklung mehr oder weniger dem Endstadium zugegangen ist, Das kannst du so vorstellen, dass wir Tests gemacht haben, immer wieder mit Musikern aus meiner Umgebung. Und der letzte große Test war immer bei so einem großen Jazz-Festival. Das ist so ein 3-Tages-Festival, wo Musiker am Abend eben im Festsaal halt gespielt haben, also quasi konzertante Ausführungen. Und auch unterm Tag waren so Aktivitäten, dass zum Beispiel in irgendeinem kleinen Pub oder so, dass ein Trio gespielt hat und da halt musiziert hat. Und wir haben da versucht, für jede Bühne eben D-Flex beizustellen, damit wir eben schauen können, bringt das in der jeweiligen Situation was oder nicht. Weil meine Vorstellung war eben, dass ein Musiker von der kleinsten Bühne bis zur größten Bühne sein Problem mit einem einzigen Ding erschlagen kann. Und das haben wir dann eben bei diesem Test gemacht. Das hat dann auch funktioniert. Da war zum Beispiel die kleinste Bühne, die hat ungefähr 2 Quadratmeter gehabt mit 3 Musikern. Da hat ein Bassist drauf gespielt, ein Gitarrist und ein Beatboxer. Ja. Und beim Soundcheck haben sie gespielt und natürlich der Gitarrist hat sich nicht gehört, weil der ist mehr oder weniger auf den Verstärker fast drauf gesessen oder drauf gestanden. Dann haben wir die D-Flex hingestellt und das Problem war gelöst.
Cool.
Alle haben sich gehört, es war auch im Raum, also für die Zuhörer, haben die Gitarre genauso gehört, das hat alles gepasst. Und dann der Abschluss in Richtung Serie war dann dieser Test mit dem Professor Peter Weihe. Ja, ich habe den Peter im Vorfeld eben kennengelernt, weil er sich dafür interessiert hat. Er war dann eben bei mir in Schwarz und hat da in 2 Sessions die D-Flex getestet, jeweils 1,5 Stunden. Und wer ihn Peter Weihe kennt und man kann sich das so vorstellen, wenn der so Hörtests macht, der ist sehr konzentriert. Also da ist die Welt rundherum, die ist weg. Und der lebt nur in diesem Moment und hört sich das halt an. Und er hat da auch so ein bisschen grimmig reingeschaut und ich habe da ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt. Also ich habe mir gedacht, also der Test, das wird ein Schuss ins Knie. Und dann hat mir der Peter gesagt, er hat da eben am Abend getestet. Und das war ungefähr 1,5 Stunden lang, hat das gedauert. Und er hat gesagt, er hat sich jetzt ein Bild gemacht und er möchte gern, aber morgen in der Früh möchte er den Test noch einmal machen. Weil er hat gesagt, in der Nacht regeneriert sich das Gehör und du hörst am nächsten Tag in der Früh anders wie eben am Abend.
Oh, interessant.
Und er wollte nur schauen, ob er sozusagen dieses Ergebnis, das er gehabt hat am Abend, ob sich das jetzt wiederholt oder nicht. Und dann hat er wieder getestet und wie gesagt wieder hochkonzentriert und dann nach einer Stunde hat er aufgehört und dann hat er sich zu mir hergedreht und gesagt, er hätte es nicht für möglich gehalten, dass das jemals einer erfinden kann. Weil er gesagt, er hat schon öfters eben solche Teile Dolling gehabt, wo behauptet worden ist, das löst genau dieses Problem, hat aber immer wieder eben so Nachteile gehabt. Und er hat gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass man eben, egal wo man im Raum ist, man hat den gleichen Sound, man hat auch dieses gleiche Bildgefühl und er hat eben auch dieses Sweet Spot, das hat er da eben auch angeführt, hat gesagt, egal wo ich hingehe, ich stehe immer am Sweet Spot. Das war so der Kernsatz. Und dann habe ich gemerkt, dass jetzt mehr oder weniger die Entwicklung wirklich fertig ist, weil wenn das der Peter Weihe sagt, das passt,
dann
passt es wirklich. Und dann habe ich eben versucht, also mir war schon eines klar, dass ich eben, wie gesagt, ich bin ja ein Ein-Personen-Unternehmen, ich werde den Verkauf nicht selber machen können, weil ich habe weder die Produktion bei mir im Haus, noch habe ich ein Lager oder sonst irgendwas. Und ich bin eher der Techniker, der Entwickler, als wie ein Verkäufer. Dann geht man halt so nach außen und schreibt einmal Versandhändler oder Händler an und fragt, ob sie Interesse haben, dann eben D-Flex zu verkaufen. Und interessanterweise war es dann so, dass ich habe, vielleicht wisst ihr es oder ich wisst es nicht, auf der im Webshop von Thomann kann man die E-Mail-Adresse von Hans Thomann finden.
Ah, okay. Oh. Gut zu wissen. Ja. Gut zu wissen.
Gut zu wissen.
Aber nicht weiter so.
Hört ja keiner. Also lieber Zuhörer, das aus dem Schnur.
Ja, genau.
Nicht weiter das sagen.
Na, und ich habe da hingeschrieben und tatsächlich am nächsten Tag kommt eine Antwort zurück. Und ich, also ich habe ihm kurz beschrieben, was ich da so mache. Dann hat er gesagt, ob ich, also wir haben dann auch noch kurz telefoniert und er hat dann gesagt, ob ich auf der Frankfurter Musikmesse bin, weil er ist da eben, also Thomann stellt ja nicht aus, aber da wird immer ein Büro angemietet, wo dann Geschäftspartner eben getroffen werden und er hat gesagt, er schiebt mich zwischen zwei Termine ein, also ich habe genau 10 Minuten Zeit, wo ich ihm das erklären kann. Und genauso ist es gewesen, also 5 Minuten vor der vollen Stunde ist die Tür aufgegangen und der Mann ist da rausgekommen und der Hans hat mich reingebeten. Dann habe ich ihm begonnen zu erzählen, ich habe da auch so eine Mappe gehabt mit einer grafischen Darstellung, wie das in etwa ausschaut. Und er hat gesagt, also soweit er das jetzt einmal vom Stand weg sagen kann, kennt er einmal kein Produkt, was da irgendwie in die Nähe hinkommt. Und er glaubt, dass das einen Markt hat. Und so sind wir dann eben auch verblieben. Und er hat dann gesagt, sobald die erste Serienproduktion fertig ist, soll ich ihn anschreiben. Er nimmt das einmal in den Shop rein. Dann schauen wir, was passiert. Und dann sieht man, also ob sich das verkauft oder nicht. Mhm. Und das habe ich dann natürlich auch mit anderen Händlern gemacht. Ich habe dann eben Gott sei Dank das Glück gehabt, dass eigentlich so ziemlich alle großen Online-Händler und namhafte Händler D-Flex dann eingekauft haben. Und so ist dann quasi D-Flex in die Breite gegangen. Okay.
Kurze Frage noch. Gibt es unterschiedliche Modelle von einem D-Flex? Oder gibt es ein Hauptmodell? Ja, also
wie wir auf den Markt gegangen sind, sind wir mit der Edition am Markt gegangen. Also das ist das Modell, was bei dir da jetzt im Hintergrund ist. Also das ist dieses Modell mit dem roten Zusatzdiffuser. Weil wir eben festgestellt haben, es gibt so unterschiedliche Situationen, wo dieser rote Zusatzdiffuser eben es noch einmal verbessert, die Situation.
Was macht der?
Du kannst dir das so vorstellen, dass der Winkel, in dem der seitliche Strahl weggeht, also ich habe das dann Enhanced Zone genannt. Wir können dann später noch kurz drüber reden, warum es die gibt und wie die funktionieren. Wenn du da seitlich zum Verstärker stehst und der Sound ist zu massiv, also wenn die Höhen zu intensiv sind, dann kannst du diesen roten Diffuser draufstecken und dann wird dieser Sound eben weicher, wird samter. Das Gleiche passiert eben, wenn du sehr nahe am Verstärker stehst und mehr oder weniger die D-Flex in der Kniekehle drinnen hast, dann passiert genau das Gleiche. Also wenn es zu intensiv ist, steckst du das drauf, aber es gibt da so Situationen, wo du sehr nahe am Schlagzeuger stehst und wo du noch mehr Höhen brauchst, damit du dich selber hörst, dann nimmst du halt den roten Diffuser runter und dann hast du eigentlich wieder deinen Sound, ohne dass du in deiner Signalkette herumschrauben musst.
Das war zum Beispiel auch mein Eindruck. Habe ich letztens auch mal ausprobiert, das rote Ding, also den Diffuser rausnehmen und gefällt mir persönlich besser. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Situationen gibt, wo es dann praktisch ist, den zu haben.
Ja, ja. Wir haben gesagt, wir machen dann das Ding in der Vollversion und gehen einmal damit auf den Markt, dann sehen wir, ob das dann akzeptiert wird vom Markt oder nicht. Und dann etwas später haben wir dann die etwas einfachere Form dann nachgereicht. Das war dann die Aura, die im Prinzip ähnlich, also gleich ausschaut wie die Edition, nur diesen roten Zusatzdiffuser nicht hat. Und dann auch diese graue Färbung vom Hauptdiffuser, die haben wir dann weggelassen. Also die ist dann komplett transparent und war so mehr, der Ansatz war, das ist so quasi das Plug-and-Play-Modell. Für die Leute, die jetzt weniger interessiert, wie funktioniert das genau oder ich möchte mir das jetzt noch genauer einstellen, sondern die wollen das Teil hinstellen und spielen. Deswegen haben wir das so einfach wie nur möglich gemacht und das ist eigentlich dieses Aura-Modell.
Okay.
Cool. Eine Frage, die mir vorhin kam, und zwar ist es ein Unterschied, ob man, oder gibt es verschiedene Modelle für, ich sag mal, die klassische 2x12er Box oder auch die sogar eine 4x12er Box. Also macht es da einen Unterschied von wegen der Größe? Ist der Sweet Spot da anders eventuell auch? Weil das, die Sache ist die, das muss ich dazu sagen, ich bin, was Boxen und analoge Amps angeht, ein totaler Nichtkenner, weil ich seit 12 Jahren auf digital spiele. Deswegen ist da meine Frage halt, ist das ein Unterschied, ob man jetzt eine 4x12er nimmt oder eine 1x12er, 1x10er, 2x12er? Ja, ab welcher Erfahrung habt ihr so damit gemacht?
Ja, das war eben, war mir in der Entwicklung wichtig, dass du eben genau dieses Problem nicht hast, dass du ein eigenes Modell für die Box baust, wieder ein eigenes Modell für die Box. Ich wollte one for all, das war mein Ziel.
Cool.
Und wir haben eben bei der Entwicklung hingeschaut, weil wir waren auch in dieser Situation, wo ich gesehen habe, ja, eigentlich für den Lautsprecher funktioniert das Modell besser und für den Lautsprecher funktioniert das besser. Aber der Techniker in mir und dass ich das zu 100% einfach lösen will, das Problem, das hat nicht aufgehört. Und dann versuchst halt, die Form zu variieren oder zum Beispiel eben, dass wieder der Physiker gesagt hat, ja, Du musst schauen, dass du das Ding länger machst, breiter machst, was auch immer, den Wind da veränderst, dann wirst du mehr von diesem Effekt haben. Und das habe ich dann in diese Richtung eben gemacht. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich jetzt das Bild nicht dazu im Kopf habe. Wie war jetzt noch einmal die Frage?
Einfach, also es gibt keinen Unterschied, ob ich jetzt eine 4x12er habe oder eine 2x12er. Ja, ja. Ich kann den D-Flex für alle benutzen, sozusagen.
Genau, ja, ja, ja.
Cool.
Das Endergebnis war eben, dass wir dann ein Teil gemacht haben, was du für jeden Lautsprecher hernehmen kannst. Das heißt, du kannst das Ding, also ich habe zum Beispiel Fotos gekriegt, wo Gitarristen das vor an 8 Zoll oder 10 Zoll vor so Übungsamps stehen haben. Also da ist die D-Flex ungefähr 4 oder 5 Mal so groß wie der Amp selber. Das schaut ganz lustig aus. Und du kannst aber selbst, also Bassisten, die zum Beispiel mit 15 Zoll Basslautsprechern daherkommen, da funktioniert das Ding genauso. Mhm. Also das ist egal, um es einmal so zu beantworten. Und wenn es in Richtung 4x12 geht, da haben wir uns das auch überlegt. Das war eigentlich so ein Lernprozess in Entwicklung. Mhm. Mein Soundideal ist auch 4x12. Eine riesige Fläche, die Luft bewegt und so weiter. Das klingt halt ganz, ganz anders wie eben irgendwie ein kleinerer Lautsprecher. Und bei diesen Feldtests, beziehungsweise Tests von Gitarristen, haben wir dann festgestellt, dass die Leute, die eben so Full-Stacks gespielt haben oder im 4x12er Boxen, dass die mir dann gesagt haben, du eigentlich, wenn ich da vor mein 2x12, also der hat zum Beispiel immer eine 2x12er Box gehabt, wenn ich da mein 2x12er Box hernehme und da zwei D-Flex davor hinstelle, dann klingt das wuchtiger und größer wie mein 4x12er. Also für was nehme ich dann die 4x12er her? Und deswegen haben wir jetzt eigentlich diese technische Lösung für 4x12 eingestellt. Also es gibt eine, aber die haben wir nicht weiterverfolgt. In der Praxis passiert jetzt Folgendes. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr in Axel Ried von Gravedigger?
Ja. Ja. Ja.
Ja. Der Axel spielt zum Beispiel sein 4x12er, die hat er seitlich stehen, hat da eine oder zwei D-Flex davor stehen. Und er hat da eben in seinem Umkreis hat er eben genau dieses kugelförmige Schallfeld. Und die oberen Lautsprecher, die jetzt natürlich nicht auf die D-Flex drauftreffen, die streuen jetzt frei weg rüber zum Sänger, weil der ohne den Gitarrenbeam kann der nicht leben.
Okay.
Und deswegen haben sie sich so geeinigt, dass das in seinem Fall so ist. Und es gibt andere, die eben zum Beispiel jetzt schlicht und einfach nur die oberen beiden Lautsprecher abgeklemmt haben und du spielst dann sozusagen mit einer Oversized 2x12er Box. Also es laufen nur beiden Lautsprecher. Die
sind disconnected.
Die oberen Lautsprecher hängen frei drinnen und ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip kennt von Passivmembranen. Das war so die ja, wie soll man sagen, eine Technologie, die so in die 90er hochgekommen ist. Das ist aus der Hi-Fi High-End-Szene gekommen, wo die Leute eben festgestellt haben, dass eben diese klassischen Bassreflexboxen ab einer gewissen Lautstärke dieses Luftgeräusch im Bassreflextunnel nicht unterdrücken können. Es hat dann auch sogar so eine Art Filter gegeben, also es war wirklich, da ist Engineering reingeflossen, um da auch Lösungen zu finden, bis irgendjemand dann einen Schritt gemacht hat, dass er gesagt hat, er nimmt einfach einen Lautsprecher, der nur die Membran hat mit der Gummisicke, aber es gibt keine Magneten und es gibt keine Spule. Und wenn jetzt so ein Lautsprecher in einer geschlossenen Box sitzt, dann hat er im Prinzip die gleiche Funktion wie die Bassreflexöffnung, nur dass es keine Luftzug gibt, weil das Gehäuse ist nach wie vor geschlossen. Und damit hast du diesen Bassreflex-Effekt, also diese Bassanhebung, aber eben komplett sauber. Okay. Nur hat sich das eben über die Jahre nicht durchgesetzt, weil natürlich diese Lautsprecher von der Stückzahl her sehr gering verkauft werden, dadurch im Verhältnis viel teurer sind, als wie immer so ein rundes Loch in der Box. Ja. Und hat sich halt nicht durchgesetzt, aber eben jetzt bezogen auf die 4x12er hast du quasi die oberen Lautsprecher als Passivmembranen drinnen, die jetzt mitschwingen und wenn du mit dem Ohr hingehst, dann hörst du, dass die ein bisschen Bass abstrahlen. Also du vergibst dir jetzt nichts in dem Sinn, wenn du das jetzt abklemmst. Das, was natürlich passiert, ist, dass die Box ein bisschen leiser wird, drehst halt den Verstärker ein bisschen auf, also das sind jetzt keine Welten. Das ist eigentlich in der Praxis überhaupt kein Problem. Und die zweite Option, die Leute gemacht haben, eben, das haben wir ja selber alles durchprobiert, ist, dass du die oberen Lautsprecher überhaupt ausbaust und dann diese Löcher mit einem Brett verschließt, dass sie luftdicht ist. Das hat dann den Vorteil, dass die Box eben fast um die Hälfte leichter wird, weil zwei Lautsprecher fehlen. Und du jetzt diese tiefe Resonanzfrequenz von der 4x12er auf der Bühne stehen hast und du hast auch die Optik von der 4x12er draufstehen. Also kein Mensch weiß, dass da nur zwei Lautsprecher laufen, sondern jeder glaubt, das ist die 4x12er. Aber du selber hörst eigentlich eben einen guten 4x12er-Sound, aber halt schön gleichmäßig verteilt, ohne irgendein Beam oder ohne irgendeine dumme Zone.
Sehr cool. Eine Frage hätte ich noch, jetzt vor allem aus meiner Situation heraus. Ich bin, wie gesagt, ein großer Digitalspieler, habe meine Camper, habe meine Line 6, den ganzen Kram. War noch nie so im analogen Bereich drin. Das heißt, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, gibt es so gut wie kaum Boxen. Jetzt, wenn es natürlich kaum Boxen gibt oder so gut wie gar keine Boxen, dann gibt's natürlich auch, habe ich mir gedacht, keine große Verwendung, den D-Flex. Aber wie ist es denn mit Wedges? Wie ist es denn mit Monitorboxen? Gibt's da eventuell eine Möglichkeit, wofür man sowas wie den D-Flex auch benutzen kann, um einfach, weil es geht ja beim D-Flex, so wie ich das verstanden habe, auch erstmal um den Wohlfühlsound. Dass man sich als Musiker auf der Bühne wohlfühlt, weil es wird ja eh mikrofoniert dann, die Box. Das heißt, für den Zuhörer aus, das ist eine kleine Bühne, hat es ja keine große Einwirkung. Ja. Gibt es da eine Möglichkeit, sowas vielleicht auch an ja, zum Beispiel einfach nochmal einen Monitor-Wedge ranzusetzen, um halt eben dort nochmal den Pegel zu strahlen und so dieses Kugelformige hinzubekommen?
Ja. Genau, ja. Also du sprichst genau das an, was eben Teil der Entwicklung war. Also auch diese Tests hat es gegeben. Und ich kenne das aus meiner eigenen Situation raus, oder das kennt jeder Musiker, der eben vor einem Wedge steht, dass meistens eben der Schall relativ, also da gibt's auch diesen Beam, also das trifft die auch so irgendwie voll ins Gesicht und wenn der Sound eben nicht ideal eingestellt ist, dann kann's auch schneller mal unangenehm werden und dann versuchst du halt irgendwie seitlich rauszugehen aus diesem Schallstrahl und der ist halt auch irgendwie fokussiert eben auf einen näheren Bereich. Und wir haben dann festgestellt, dass eben, wenn du hergehst und dieses Wedge hochkant stellst und dann den Hochtöner unten und dann ein D-Flex davor gibst, dass diese kugelförmige Schallabstrahlung genauso mit dem Monitor funktioniert.
Cool.
Und das Lustige an der Geschichte ist, wir haben das getestet und das war eben auch Teil der Entwicklung, weil mir war wichtig, ein Teil für alles. Mhm. Und ich habe da eine Band in England, so kann man sich vorstellen, so 60s Oldies Band, Und da hat mir einmal der Bassist angerufen, der eben D-Flex hat, und der Gitarrist spielt eben auch mit D-Flex. Und die haben gesagt, sie haben normalerweise haben sie 3 Monitore am Boden liegen. Aber in diesem Club, da geht nur ein Monitor. Und nicht einmal der liegt da, wo er eigentlich hingehört. Ah, okay. Und die haben gesagt, wäre es da möglich, irgendwie das so zu machen, dass wir uns trotzdem hören, beziehungsweise dass sich der Sänger auch hört. Dann habe ich gesagt, ja, funktioniert. Dann habe ich ihnen das gesagt und die sind eben hergegangen, haben das dann ein bisschen außermittig hingestellt, weil, wie gesagt, in der Mitte ist kein Platz gewesen. D-Flex davor, und der Effekt ist gewesen, dass der Gesangssound von allen Musikern gehört worden ist und hat bestens funktioniert.
Cool. Jetzt hab ich noch mal eine Frage. Sind ja auch schon einige bekannte Namen, auch deine Kunden. Vielleicht magst du dazu so ein paar Geschichten erzählen, was dir so gerade einfällt. Zum Beispiel der Markus Demel hatten wir schon angesprochen, der benutzt gerne deine Produkte.
Genau, wer spielt eigentlich D-Flex? Beziehungsweise gibt es da auch, ich sag mal, Artist Corporations, sodass man D-Flex Artist werden kann oder solche Sachen?
Ja, da ist bei mir das Problem, dass D-Flex nicht so ein Renner ist, dass man da hohe Verkaufszahlen macht oder Riesengewinne schreibt und so weiter. Und deswegen eigentlich in dem Sinn das klassische Endorsement oder sowas gibt's nicht. Und ich habe halt das Glück halt gehabt, dass ich da mehr oder weniger was erfunden habe, was eben Profimusiker schon lange gesucht haben. Und dass Leute das einfach entdeckt haben. Also zum Beispiel der Markus Demel hat das über den Peter Weihe erfahren. Okay, also die kennen sich gut, sind befreundet. Und der Markus hat mit dem Peter telefoniert 14 Tage vor einer Tour. Und haben so gesprochen. Und der Markus sagt dann, ja, dann geh halt wieder auf die Bühne und ich werde wieder das Problem haben, dass ich mich nicht höre, weil der hat daheim ein super Studio und alles perfekt und so weiter. Und auf der Bühne geht das halt nicht so perfekt, ne? Und da sagt der Peter eben, er hat da jetzt einen Typen kennengelernt, der hat da was erfunden und ich glaube, der kann dein Problem lösen. Tatsächlich ist dann so gewesen, dass ich Markus dann Teile geschickt habe und gesagt, probier es einfach aus. Wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, dann schickst du es halt zu. Und die haben das dann im Proberaum vor der Tour probiert und das war schon ein Hammer. Also er hat gesagt, vor allem der Zaki Zuckers noch Drums gespielt. Er hat gesagt, dass der Zaki zum ersten Mal seinen Gitarrensound so gehört hat, wie er eigentlich gespielt wird, war überhaupt noch nie da. Und so hat er dann eben diese Tour begonnen und vielleicht haben das auch ein paar andere Profimusiker irgendwie gesehen und dann gekauft und so weiter. Ne? Weil zum Beispiel, wenn ich mir da so die Liste durchlese, rein von Deutschland, Axel Ritt habe ich über einen Testbericht kennengelernt, der hat das irgendwo gelesen und gesagt, du, ich mache da gerne einen Test. Der Markus Demel, Thomas Blug, Markus Winstreuer von Westernhagen oder Andreas Berg, Koscho von Söhne Mannheims, cool. Um mal ein paar so bekanntere deutsche Namen zu nennen. Und das, was mich ein bisschen gewundert hat, das war, dass sich das Ganze dann auch in Richtung England verbreitet hat und auch USA. Zum Beispiel, ich glaube, die Leute kennt es alle. Also was ich sehe, der Don Quayle, Rabea Massad, David Rhodes von Peter Gabriel. Dann habe ich zum Beispiel gehört, dass im Studio von Mark Knopfler steht ein D-Flex drinnen.
Ach krass.
Das cool. Habe ich über Umwege erfahren. Ne? Oder im USA, Greg Koch, Karl Verheyen. Dann vielleicht ist er bekannt, weil er über YouTube bekannt ist, der Peter Mosche. Der macht so einen Kanal, wo er Musiker in seinen Club einlädt und das dann live streamt. Ich glaube, das nennt sich Daryl's
House Club
oder so irgendwie.
Ja, ziemlich geil.
Ja, genau. Ja. Ja. Ja, der hat eben D-Flex gekauft und mit mir dann Kontakt aufgenommen. Oder eben so die berührendste Begegnung war der James Burton. Gitarrist von Elvis Presley.
Oh, cool, ja. Cool.
Der hat eben auch über Umwege von D-Flex erfahren, hat mich dann zu einem Soundcheck eingeladen. Das ist vor meiner Haustür gewesen in Innsbruck. Und ich bin da hingefahren und das haben wir dann probiert und der war hellauf begeistert. Und der hat auch gesagt, also, wo warst du die letzten 40, 50 Jahre? Ne? Also der war wirklich weg und der hat mir eben dann jedes Jahr, wenn sie in Österreich, Deutschland, wenn sie diese Tour gespielt haben, eingeladen. Und da war ich immer dabei und das sind alle ganz nette Gespräche gewesen. Also der ist kaum von meiner Seite gewichen, war mir wie mein Opa, so irgendwie cool, kann man sich cool. Das vorstellen.
Sehr schön. Das ist cool. Sehr schön. Ja, wie viel das, also dann doch sehr viele Profis, aber es klingt ja eigentlich auch nach etwas, was man jedem Hobbymusiker, der vor allem, denke ich mal, seinen analogen Sound mag, der halt eben noch diesen rohen, ich sag mal, oldschooligen Sound sehr mag, das ist eigentlich sowas, der perfekt wäre für diese Art von Musiker. Wo könnte man sich denn sowas wie ein D-Flex holen? Du hast ja vorhin schon gesagt, Thomann, ist das auch bei Thomann noch weiterhin drin? Oder wie kommt man am besten an so ein D-Flex jetzt ran, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, boah, das klingt nach etwas, was ich unbedingt brauche?
Ja. Auf der Homepage www.huvi.at ist eine eigene Liste drinnen von allen Händlern. Das sind eigentlich fast alle großen Online-Händler mit drinnen, ohne jetzt noch weitere Namen zu nennen. Und es sind auch Fachhändler dabei. Und wie gesagt, es war für mich auch verblüffend, dass es einen kleinen Fachhändler gegeben hat, der von den Verkaufszahlen an das Niveau von Online-Shops hinkommen ist. Und ich habe ihn dann gefragt, wie machst du das? Was für einen Verkaufstrick hast du dabei? Und er hat gesagt, ja, das ist kein Trick. Er hat gesagt, also wenn sich jemand dafür interessiert, dann zeigt er es ihm, stellt es da hin, dann gibt es ihm mit und er hat gesagt, sobald das Ding draußen ist, bei der Tür ist es schon verkauft.
Ach cool, ja. Sehr schön.
Krass. Cool. Das ist doch schön, wenn man sieht, dass sich das so weiterzieht, ja.
Ja, wir haben uns so ein bisschen informiert. Bei Facebook konnte man das auch lesen, zum Beispiel, dass du auch an anderen Dingen arbeitest, ne? Neben der D-Flex. Für Leute, die dir als hellhörig werden, was gibt's denn da? Was hast du da in Planung?
Ja. Vielleicht zur vorhergehenden Frage, weil auch viele so dieses Bild haben, dass das nur für Profis was ist. Und das ist wirklich ein kleiner Teil von meinen Kunden, beziehungsweise von den Feedbacks, die ich kriege. Ich kriege sehr viele Feedbacks aus dem nicht professionellen Bereich. Und dass die das im Proberaum verwenden oder auch zu Hause. Also ich habe zum Beispiel eben so Fotos gekriegt, wo jemand im Wohnzimmer eine Gitarrenanlage stehen hat. Der hat so ein Stereo-Set. Und der wollte das auch so raumfüllend, so wie er halt sein Dolby Surround Unlock hört, so wollte er seinen Gitarrensound auch haben, hat da zwei D-Flex hingestellt, hat seinen Stereo-Sound im Wohnzimmer drinnen. Ne? Also es ist wirklich verblüffend, dass das eben auch für Leute, die jetzt nur zu Hause spielen, dass das genauso funktioniert wie eben für den Profi auf der Bühne.
Cool. Sehr schön.
Wo waren wir noch?
Wir waren bei all dem, was du jetzt noch gerade am entwickeln bist.
Ah ja, wo es noch so in der Schublade drin ist.
Was gibt es noch schön Neues von dir?
Ja, also das ist schlicht und einfach aus der Tätigkeit heraus, dass ich in meinem Umfeld so als der Soundtweaker, Problemlöser für andere Gitarristen war. Hat sich zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum herauskristallisiert ein Tonabnehmer. Also ich habe jetzt einen Tonabnehmer mit dem Harry Häusl zusammen entwickelt.
Ach cool.
Und ihr kennt es vielleicht, ich hoffe die Jahrzahl stimmt, aber ich glaube 1978, wie Dire Straits mit Sultans of Swing am Markt gekommen ist.
Ja.
Ich glaube es war 78.
Dire Straits, das habe ich noch nie gehört. Sultans of was?
Natürlich kennt man Sultans of Swing.
Ist das nicht ein Stück von irgendwie?
Ja, genau. Das war dieser Langhaarige mit dem Stirnband, glaube ich, so irgendwie. Ja, nein, auf alle Fälle war da zu dieser Zeit, wie der Song rausgekommen ist, wollte jeder diesen Sound haben. Also die ganzen Coverbands, die ich so gekannt habe, die haben den ganzen Abend nur mit diesem Sound gespielt. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass die Strats zu der Zeit noch keinen Fünfwegschalter gehabt haben, sondern nur diesen Dreiwegschalter. Und wenn du diese Zwischenposition gebraucht hast und du das nicht genau hinjustiert hast und nur angekommen bist, dann warst du schon wieder in einem anderen Tonabnehmen drinnen. Jetzt haben die Leute das mit Gaffertape angeklebt. Und natürlich haben die den ganzen Abend mit diesem Sound spielen müssen. Ne? Und es ist tritt da insofern dann ein Problem auf, dass wenn du so Rhythmus-Sachen mit einem verzerrten Sound oder auch High-Gain-Sound spielst, dann hast du in dieser Zwischenposition im Verhältnis zu viele Bässe. Also das matcht extrem. Und mit diesem Problem sind die Leute eben zu mir gekommen. Und ich habe das dann versucht, was weiß ich, mit einem vorgeschalteten Equalizer irgendwie rauszufiltern oder mit Treble-Boostern verzerren und so weiter. Und ich habe seit dieser Zeit eben so im Hinterkopf eingespeichert gehabt, dieses Problem werde ich einmal mit einem Pedal lösen. Ich habe von einem Kollegen einmal so eine komplett zerlegte Strat gekriegt mit Tonabnehmern und Elektrik. Mhm. Also da war nichts ganz, das war ein Haufen und irgendwann habe ich das zusammengebaut und habe dann diese Tonabnehmer ausprobiert und herumprobiert. Und irgendwann höre ich auf einmal diesen Sound, den ich da seit 78 irgendwie so im Kopf drinnen habe. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es wirklich möglich, dass ich das, was ich haben will, nicht mit einem Pedal löse, sondern mit einem Tonabnehmer. Also gleich vorne in der Signalkette wäre natürlich das Ideale. Ich habe dann noch weiter herumprobiert und habe irgendwie dann Kontakt zum Harry Häusl gekriegt.
Tonabnehmerhersteller für viele Leute, die es vielleicht nicht wissen. Genau, ist ein Tonabnehmerhersteller. Genau.
Ja. Und habe ihm das Problem geschildert und habe gesagt, wie kann ich da weitermachen? Oder gesagt, ja, sobald ich es zeichnen kann, kann er es wahrscheinlich bauen.
Ah, okay.
Und dann habe ich ihm eine Zeichnung geschickt und hat gesagt, ja, das sollte eigentlich funktionieren. Dann hat er mir es geschickt. Und die Besonderheit jetzt zu einem Standard-Tonabnehmer ist, dass er fast eineinhalbfach so groß ist wie ein Standard-Humbucker, weil drei Spulen drinnen sind im Steg.
Oh, okay. Aber da muss man auch schon eine spezielle Gitarre auch haben, ne?
Denk ich mal. Genau, also es ist nicht möglich, das irgendwie im Austausch in irgendeine Gitarre einzubauen, sondern das muss man dann einem Gitarrenbauer geben, damit er das dementsprechend vorbereitet. Und du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du den Sound am Steg spielst, dass du diesen Zwischenpositions-Sound, den man von Dire Straits her kennt, den kannst du von Clean bis High Gain spielen.
Ah, okay.
Das ist komplett egal, ne? Und dann haben wir noch so Feinheiten eingebaut, dass du den eben umschalten kannst, dass er wirklich funktioniert wie ein Humbucker und klingt wie ein Humbucker, nur mit einem wieder einer speziellen Klangfarbe. Standard-Humbucker gibt sowieso Tausende, da brauche ich nicht jetzt nur den 1001. Erfinden. Und also der hat dann auch einen speziellen Sound und vor allem das, was mir geglückt ist, dass der Hals-Tonabnehmer, da habe ich diese dritte Spule weggelassen, also der besteht nur aus zwei Spulen, die aber weiter auseinander sind. Und der wiederum, der hat einen ganz eigenen Klang, den ich so noch nie auf einer E-Gitarre gehört habe. Ich habe das unter anderem, so jetzt hoffentlich fällt mir der Name nicht, das ist der ehemalige Chefredakteur von Gitarre und Bass, der Dieter Rösberg. Und dem habe ich die Gitarre bei der Holy Grail Guitar Show gezeigt und der hat sich dann interessiert und hat die dann auch gespielt. Und er hat auch gesagt, dass er hat sowas noch nie gehört. Also er hat gesagt, er kennt die Les Paul-Welt, er kennt die Tele-Welt, er kennt die Strat-Welt, aber das, was ich da jetzt habe, das ist irgendwo daneben. Also das geht nicht dazwischen ein, das ist irgendwo
Innovatives.
Ganz was Neues. Und wir sind von der Entwicklung sind wir so weit, dass wir serienreif haben, also das Ding funktioniert, das wissen wir. Und was jetzt so im Hintergrund im Laufe des Jahres passiert ist, dass ein bekannter Gitarrenbauer eine Gitarre baut, wo dieser Tonabnehmer drinnen ist. Und das werden wir dann
noch einmal vorstellen. Darfst du schon sagen, wer das ist,
oder
soll es noch eine Überraschung bleiben?
Nein, das soll eine Überraschung bleiben.
Dann bleibt es spannend.
Ja, es bleibt spannend.
Cool.
Ja. Ja, super. Das klingt doch nach sehr, sehr schönen Neuigkeiten und sehr, sehr schön vieles Neues, was man davon Huvi hören kann. Huvi, dich folgen kann man Social Media, bist du da, Facebook, hast du so eine Internetseite, dass man up to date sein kann bei dir? Gibt es das? Wobei Fabian hat es vorhin gesagt, und ich gehe mal davon aus, dass du Facebook wahrscheinlich haben wirst, oder?
Ja, ja. Nein, also ich habe zu Beginn der Firmengründung natürlich gemerkt, man muss da irgendwas machen. Bin auf Facebook mit Personenseiten und mit Firmenseiten. Dann etwas später habe ich dann auf Instagram begonnen. Und vielleicht das, wo ich noch ganz explizit darauf hinweisen will, ist der YouTube-Kanal.
Ah, okay.
Und zwar, was ihr kennt natürlich nicht, weil das ist mehr oder weniger jetzt im Lockdown entstanden. Wir haben bei der Entwicklung natürlich gesehen, dass es im Studio, wenn du D-Flex hinstellst, es jetzt Möglichkeiten gibt, der Raummikrofonierung und auch Nahmikrofonierung, die du so nicht kennst. Und ich habe auf meinem YouTube-Kanal dann Videos aufgestellt, wo ich Situationen, die mir geschildert wurden, sind, nachgestellt habe. Also ich habe zum Beispiel eben jetzt während der Lockdown-Zeit, da haben die Leute nicht live spielen können und haben irgendwie ihre D-Flex entdeckt für Recording und haben mir dann gesagt, du, ich habe das so und so gemacht und da kommt ein ganz geiler Sound raus. Und cool. Ich habe dann zum Teil das via Telefon oder mit Fotos eben gekriegt. Ich habe das dann nachgebaut, habe das selber aufgenommen und habe dann gesehen, ja, das klingt wirklich verblüffend. Also man kann da Sachen machen, die war mir so auch nicht bewusst. Da gibt's eben Soundbeispiele und auch die ganze Geschichte dazu, die gibt's eben auf diesem YouTube-Kanal. Und das, was für mich eben das Verblüffendste war Feedback aus dem Studio. Die haben gesagt, sie haben für eine Band, haben sie so einen AC/DC-Sound braucht. Mhm. Und das hat schnell gehen müssen und so weiter. Und sie haben natürlich mit D-Flex schon ein bisschen herumprobiert. Und haben da eine Aufstellung gefunden und normalerweise ist es so, dass du das Mikrofon an die Membran ausrichtest und da eben abnimmst. In dem Fall sind sie hergegangen und haben das Mikrofon senkrecht auf die D-Flex draufgestellt.
Ach was. Oh, okay. Das ist interessant. Cool. Ja.
Also schaut irgendwie komplett verrückt aus, wenn man das sieht. Da denkt man sich, da kann nichts rauskommen. Aber ich habe da immer ein Video dazu gemacht und es ist wirklich verblüffend. Wie aus einem Standard-Rock-Sound, den man so kennt, wenn man ein SM57 eben vor einem Lautsprecher hingibt und mit einem Marshall halt spielt, das kennt man. Und ich habe das dann wirklich in AB-Tests gemacht, das kann man sich schnell anhören, wie das auf einmal in diese AC/DC-Richtung hinmacht.
Ach, so cool.
Und das ist wirklich verblüffend, wie echt dieser Sound
klingt. Wie heißt dein YouTube-Kanal noch für die Zuhörer zum Schluss vielleicht?
Ist, glaube ich, am einfachsten zu finden, eben auch auf YouTube Huvi. Einfach Huvi, also H-O-O-V-I, googeln.
Okay, super.
Ich glaube, der Kanal heißt Huvi G-S-E, also G-S-E steht Gitter Sound Enthusiast.
Mhm. Ja, cool.
Sehr schön. Der
Sound Engineer. Okay, ja, sehr schön, Huvi. Danke, dass du hier dabei warst. Die Stunde ist jetzt voll. Wir haben ja immer so die Stunde als Zeitlimit. Mega, mega interessant auf alle Fälle. Dieses Detox auf alle Fälle. Detox. D-Flex meinst du nicht Detox. D-Flex, der Detox für deinen Sound.
Genau.
Eliminiert alle blöden Soundquellen. So, nee, also sehr, sehr cool, sehr interessant, vor allem auch für mich, ich habe das, wie gesagt, immer nur ein bisschen mal gesehen, dass die Leute sowas haben, aber wusste auch nie genau, was das ist. Da ist sehr viel gelernt jetzt in der Stunde, sehr, sehr cool, ich denke mal, für so manche Auftritte könnte ich mir sowas auch mal tatsächlich zulegen. Ja, und wenn ihr da draußen Interesse habt, schaut es euch mal an, sucht nach Huvi und seinem D-Flex und genau, lohnt sich vor allem mal anzugucken, auszuprobieren eventuell, genau, ihr habt es ja gehört, wo ihr es bekommt. Genau, sehr schön, Huvi, dass du da warst. Wir bedanken uns für deine
Hat
Zeit.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank.
Vielen lieben Dank. Danke dir, lieber Fabian, für diese wunderbare Podcast-Folge heute wieder. Und danke auch an unsere Zuhörer und unsere Patreon-Supporter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Alles klar.
Tschüss. Alles klar.
Alles klar. Tschüss und danke.
Ciao.
Ciao.